Wer von euch liebt denn Gebote und Gesetze? Nicht keiner? So ein bisschen. Na? Sehr mutig dazu zu stehen. Es kommt auch immer so ein bisschen auf die Persönlichkeit an, das stimmt. Ich persönlich bin eher so der Freigeist. Also Rezepte werden so gekocht, wie ich das will. Und Bedienungsanleitungen sind grundsätzlich zu ignorieren. Das entspricht zutiefst meiner Natur. Mein Mann ganz anders, er liest sie von vorne bis hinten und jedes Rezept wird genau so gekocht, wie es da steht. Also so sind die Unterschiede. Und das eine ist manchmal besser und manchmal das andere. Da kann man jetzt gar nicht so sagen, also so soll es sein. Ich glaube aber mittlerweile ist es bei uns in der Gesellschaft oft so, dass Gebote oder Gesetze doch einfach nur noch da sind, um dagegen zu gehen. Ich meine, manchmal ist es auch so, dass man denkt, warum muss da jetzt eine 30er-Zone sein? Ne? Also hat das wirklich Sinn? Man versteht ihn nicht immer so ganz. Aber prinzipiell, glaube ich, der Sport, Gesetze zu überstreiten oder sie gar nicht mehr als sinnvoll zu erachten, das wird immer leichter. Ne? Die Hürde, über die Grenzen zu gehen, wird immer leichter. Sind denn die Gesetze, die die Menschen gemacht haben, uns zum Wohle? Oder sind sie einfach da, um uns zu quälen? Und kann man es vergleichen mit Gesetze Gottes? Das sind alles Fragen, die wir uns heute ein bisschen anschauen wollen. Und deshalb heißt die heutige Predigt auch: Welchen Weg wählst du? Das hat eng damit zu tun, über einen Vers, den wir uns anschauen werden, später im Psalm 119. Und bevor wir so richtig da an ein paar Stellen einsteigen, vielleicht einen kurzen Überblick, was dieser Psalm so alles ist. Ich habe so ein paar Fakten mitgebracht. Wir sehen das jetzt auf der nächsten Folie. Wer es noch nicht wusste, es ist der längste Psalm. Eine Freundin von mir, die hat Psalme auswendig gelernt. Wisst ihr, mit welchem sie angefangen hat? Psalm 119. Ich dachte, meine Güte. Es ist der längste Psalm, es ist auch das längste Kapitel, das es in der Bibel gibt. Und wisst ihr, machst du weiter? Ja, darfst gleich das nächste, genau. Es ist eine poetische Kunstform. Und zwar ist der so, nach dem hebräischen Alphabet geht der Psalm durch und immer 8 Verse sind ein Buchstabe im hebräischen Alphabet und das der Reihe nach. Ist eine besondere Form. Man nimmt an, dass es vielleicht tatsächlich den Menschen damals leichter fiel, sich das zu merken und auswendig zu lernen. Ja. Es gibt ein paar Psalme, einer davon ist eben der. Dann noch was, worüber beschäftigt sich dieser Psalm? Das nächste ist, es geht, und jetzt ist schon diese erste Besonderheit, es ist ein Lobpreis über die Bestimmungen und Gebote Gottes. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal so richtig die Straßenverkehrsordnung gelobt habt und gesagt habt, Mensch, das ist super, da bin ich doch ganz glücklich dafür. In diesem Psalm geht es tatsächlich um die Lobpreisen von Gottes Bestimmungen und seinen Geboten. Und das Interessante ist, wenn man sich den Psalm durchliest, wird man sehen, bei dem nächsten, es ist eine ständige Abwechslung von ich will das und das tun, aber ich brauche dich. Ich werde das und das tun, aber hilf mir. Es ist ein ständiges Hin und Her. Also es ist immer diese, das ist das, was ich mir vornehme, weil, da kommen wir gleich noch dazu, aber ich kann es gar nicht allein. Ich dachte, es ist so Paulus und Petrus in einem. Der Paulus, der immer sagt, ja, natürlich, das kriegen wir hin, auf jetzt, ne? Und Petrus, na, weiß nicht, mit dem Wasser laufen, na, ja, okay, gut, ich mach's. Ne? Also so die zwei menschlichen Seiten sieht man in diesem Psalm. Ich kann euch nur raten, ihn immer durchzulesen. Es ist wirklich hochinteressant. Wer ihn geschrieben hat, wie so oft in der Bibel, man kann sich trefflich darüber streiten. Die einen sagen, ja, es ist ganz klar David, nämlich aufgrund der Nähe zu anderen Psalmen im Ausdruck und dergleichen. Wieder andere sagen, man weiß es nicht so genau. Ich würde sagen, es ist auch nicht so wichtig, denn es kommt auf den Inhalt drauf an und nicht, wer es geschrieben hat in erster Linie. So, jetzt sind wir so ungefähr auf derselben Seite über diesen Psalm. Und jetzt möchten wir, wie ich eben schon gesagt habe, uns ein paar Punkte angucken. Der Psalm fängt schon auf der nächsten Folie, sehen wir das, mit einer ganz großen Herausforderung an. Und es hat sehr mit dem zu tun, was heute die Einleitung war, was Glück bedeutet. Wir lesen hier Psalm 119, die ersten 2 Verse. Glücklich sind die Menschen, die ihr Leben aufrichtig leben, die das Gesetz des Herrn befolgen. Glücklich sind die, die sich an seine Weisungen halten und ihn von ganzem Herzen suchen. Ich finde, das ist schon eine richtig steile Herausforderung. Weiß nicht, was ihr als glücklich, wann seid ihr glücklich? Was macht euch glücklich? Ist es tatsächlich euer erster Gedanke? Also wenn ich Gottes Gesetze befolge, wenn ich das so mache, wie er das gesagt hat, dann bin ich richtig glücklich. Weiß nicht, ob das so der erste Gedanke ist, der an uns kommt. Und diese Verse bedeuten auch nicht, dass wenn ich mich an Gottes Gebote halte, dann ist mein Leben ein Zuckerschlecken. Also dann fühle ich mich voll gut, dann läuft immer alles richtig gut. Das bedeuten diese Verse nicht. Denn es geht genau um das, was Renate am Anfang gesagt hat. Gebote Gottes oder Bestimmungen Gottes einzuhalten, bringt mich nahe zu Gott, lässt mich eins sein mit Gott. Es ist ein immer drumherum kreisen, ein Gott in uns, durch uns, an uns. Ne? Der Heilige Geist wirkt in uns und durch uns und an uns. Also dieses Zusammensein mit Gott, das ist das Glück. Heißt nicht, dass immer alles einfach ist. Aber in diesen Geboten zu sein, ist der Ort, wo der Psalmist sagt, da bin ich sicher. Da bin ich nahe an meinem Herrn. Und was könnte mir Besseres im Leben passieren, als nahe an meinem Herrn zu sein? Ist es unser Gedanke? Ist es euer Gedanke im Alltag? Mein größtes Glück ist, Gott nahe zu sein, mit ihm unterwegs zu sein. Wie ist es heute überhaupt? Gelten Gottes Gebote für uns überhaupt noch? Oder ist es durch das Neue Testament nicht irgendwie alles ein bisschen aufgehoben? Schauen wir es uns doch mal an, auf der nächsten Folie. Wir lesen im Alten Testament immer wieder von den Bünden, die Gott mit den Menschen geschlossen hat. Den Noah-Bund zum Beispiel. Einer davon. Und über einen lesen wir zum Beispiel in Jeremia 31. Das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Und wie macht er das? Ich lege mein Gesetz in ihr Inneres und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Das hat Gott damals gesagt. Und wenn wir davon ausgehen, dass Gott, wie er selbst von sich zeugt, derselbe bleibt, dass er unveränderlich ist, dann gilt das von damals genauso noch für heute. Also auch heute hat er sein Gesetz in unser Inneres gelegt und er hat es uns auf unser Herz geschrieben. Ich finde das total schöne Beschreibung in unser Inneres gelegt. Wir lesen vom Gesetz des inneren Menschen, lesen wir zum Beispiel, wir sehen das beim nächsten bei Römer 7, Vers 22, da sagt Paulus von sich selbst, denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes. Der innere Mensch ist das Geistliche. Das, was uns zu Gott hinleitet. Das heißt, zu wissen, dass er mein Herz verändert hat, zu wissen, dass er seinen Willen in mein Herz geschrieben hat. Daran Wohlgefallen zu haben, darin zu leben, daraus die Kraft zu ziehen. Und Paulus sagt auch, aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet. Also hier sehen wir, dieses Gesetz des inneren Menschen ist das Göttliche, ist das, was mich auf Gott hinweist. Und ja, da ist ein Widerstreit, ne, zwischen dem, was wir manchmal tun. Wir wissen, was das Richtige ist. Wir wissen, dass wir nicht ratschen sollen. Wir wissen, dass unsere Gedanken manchmal echt fies sind. Und das ist ein Widerstreit. Aber das Wohlgefallen an dem Gesetz Gottes ist das, was uns auch überzeugt von dem, was richtig ist. Also das, was Gott sagt, daran, sagte damals Paulus schon, hat er ein Wohlgefallen. Wir lesen im Psalm, ich denke Tag und Nacht über deine Gebote nach. Also ich schlafe nachts. Da ist das mit dem Nachdenken oft nicht so viel. Aber das soll bedeuten, dass es uns für immer vor Augen steht. Dann weiter, auch in Epheser 3, 16 bis 19, finde ich, ist es auch nochmal ganz schön beschrieben. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft, gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Da sehen wir wieder diese Verbindung von innerem Mensch, also von der Seele würden wir heute sagen, die gestärkt werden muss durch den Geist. Und natürlich, da wo ich offen dafür bin, da wo ich dieses Wohlgefallen habe, da interessiere ich mich auch gerne dafür. Da bin ich damit unterwegs, da lese ich nach, da lebe ich da drin. Und je mehr ich darin lebe, verändert es mein Tun und mein Handeln. Also heißt es, dass diese Gesetze Gottes, die er uns gegeben hat, auch heute für uns noch geltend, natürlich ein bisschen anders, als es damals ist. Aber schauen wir mal noch weiter. Gott selbst sagt im nächsten, seid heilig, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Nochmal, Gott hat sich nicht verändert, indem wie er ist, indem wie er uns Menschen sieht. Also wenn er damals zu den Menschen gesagt hat, ihr seid heilig, sind wir es denn heute auch? Ich hätte jetzt ein kräftiges Kopfnicken erhofft. Ja, wir sind es. Und es ist nicht eine, sagen wir mal, heute habe ich Lust, heilig zu sein, morgen eher nicht. Es ist ein Gebot. Da steht, seid heilig. Und da steht auch nicht, fühlt euch heilig, wenn ihr danach euch es ist, seid es. Das ist eine Bestimmtheit, die dahinter steht. Es gibt ja auch viele Stellen, wo beschrieben wird, wie wir heilig sind. Und diese Heiligkeit ist, wenn wir das Wesen Gottes widerspiegeln wollen, was wir sind, weil wir in seiner Ebenbildlichkeit geschaffen sind, dann bleibt uns eigentlich gar nichts anderes übrig, als heilig zu sein. Denn Spiegelbilder sind ja genauso wie das Original. Und Gott sagt es uns, seid heilig, nicht weil ihr besser seid, nicht weil ihr irgendwie besonders sein müsst, sondern weil ich, der Herr, heilig bin. Da sieht man auch wieder dieses Zusammen, wie eng das ist, Gott und seine Menschen. Da passt nichts dazwischen eigentlich. Und die Heiligkeit, die er liebt, hat er uns als Gebot gegeben, auch heilig zu sein. Und dann sehen wir als nächstes, und ich glaube, das kennen viele von uns, das Doppelgebot der Liebe. Das höchste Gebot ist das. Höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das andere ist dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese beiden. Das spricht für sich. Du sollst den Herrn lieben und zwar wieder, hier steht mit aller Kraft. Mit allem, was du bist, der ganze Kerl soll den Herrn lieben. Nochmal nicht fühlen, sondern tun. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Diese Gebote, die bleiben, wir lesen die im Alten Testament und die ziehen sich durch bis ins Neue Testament. Das ist ja auch das, was Jesus uns vorgelebt hat. Er selbst hat eins getan, nämlich Gott geliebt. Und das hat er uns gezeigt, das hat er uns vorgelebt. Er war auf der Erde, damit wir sehen, wie Gott ist, damit es uns leichter fällt, mit Gott in Beziehung zu treten. Also diese Gebote, die werden nicht aufgehoben, die bleiben noch heute. Also ja, wir haben Gebote Gottes und Bestimmungen. Und dann das Letzte, ich denke, das ist das, was wahrscheinlich jeder als erstes dran denkt, wenn es darum geht, Gebote Gottes ist der sogenannte Dekalog, die 10 Gebote, die ja sogar in unserer Grundordnung, also in unserer Verfassung mit eingeflossen sind. Also gelten die auch. Also die Frage, ob vom Vers, den wir vorher gelesen haben und auf der nächsten Folie auch nochmal angezeigt wird, ob dieses Glücklichsein für uns heute noch möglich ist, indem wir die Gebote Gottes halten, ist aus meiner Sicht eindeutig mit Ja zu beantworten. Das hat damals für die Menschen gegolten und für uns. Das heißt, lieben wir unseren Herrn von ganzer Kraft, mit ganzem Gemüt und unserer ganzen Seele und lieben wir unseren Nächsten so, wie wir uns selbst lieben, befolgen wir die Gebote, die glücklich machen. Glücklich, weil sie uns in die Nähe unseres Herrn bringen, weil es das ist, was er sich für uns Menschen wünscht. Wo er sagt, Leute, wenn ihr das macht, dann geht es eurer Seele gut. Dann seid ihr im Einklang mit mir. Wenn ich mich an die Gebote auf der Straße halte, geht es mir besser, als wenn ich es nicht tue. Und es geht vor allen Dingen auch meinem anderen besser als, ne? Ich denke so oft, wenn jemand an der Stelle überholt, denke ich, du riskierst nicht nur dein Leben, du riskierst auch das Leben anderer. Und genauso ist es da auch. Da, wo ich in der Nähe Gottes bleibe, bin ich in der Lage, meinem Nächsten Gutes zu tun. Da, wo ich auf seine Gebote achte, mit ihm zusammen bin. Pietisten würden sagen, da, wo ich geheiligt bin, ne, da ist die Heiligung, das heißt, das Leben als solches ausgerichtet auf Gott. Also ja, wir können heute in der heutigen Zeit Glück empfinden, indem wir uns an die Gebote Gottes halten. Und wie schön ist, dass es nicht dabei bleibt, mach das einfach mal, sondern wie funktioniert das denn? Und wir lesen, sie tun nichts Böses, sondern gehen auf den Wegen Gottes. Du hast uns befohlen, deine Gebote mit Freude zu halten. Ich finde, es wird immer noch so einer draufgesetzt. Also ja, so nicht nach dem Motto, ja, ich befolge deine Gebote, sondern hey, ja, super, Mensch, das macht doch Spaß. Weiß nicht wie, aber auf jeden Fall freue ich mich darüber. Ja, nichts Böses tun. Man könnte ja sagen, ach, das ist ja einfach. Also ich habe noch keinen umgebracht. Ne? Es gibt so ein Gebet, lieber Herr, bis jetzt habe ich noch nicht geflucht, ich war noch nicht unfreundlich, ich habe noch keine schlechten Gedanken gehabt, ich habe noch niemand angeschrien, aber jetzt stehe ich auf, also bitte hilf mir. So ähnlich ist das hier auch. Nichts Böses tun heißt nicht einfach nur ein guter Mensch sein. Manches Mal sagt man ja, also ne, warum sollte ich nicht in den Himmel kommen, ich bin ja ein guter Mensch. Hier geht es nichts Böses im Sinne von nicht das tun, was Gott als böse ansieht. Einen Lebensstil haben, nochmal, wir haben eben gehört, ihr sollt heilig sein. Und einen heiligen Lebensstil ist natürlich das Konträre von bös. Also nichts Böses tun im Sinne von, was würde Gott als böse sehen? Und es ist mehr als einfach nur ein guter Mensch zu sein. Ich brauche sogar hier, und ich finde, da klingt so ein bisschen das an, was Paulus gesagt hat, auf der einen Seite der innere Mensch und auf der anderen Seite dieses Äußere, ne? Also das, wo das Fleisch, wie man ja auch so schön sagt, ja, da, wo das im Widerstreit steht, da bin ich immer in der Gefahr, was Böses zu tun, der Natur zu folgen. Und genau das sollte ich aber nicht. Das kann ich aber nur, wenn ich nah an Gott bin. Also da sehen wir wieder, wie das zusammenpasst. Also nichts Böses tun heißt, mich an Gottes Gebote zu halten. Dann die Wege Gottes beschreiten. Was will Gott eigentlich? Was sagt er, wie wir leben sollen? Du sollst mich lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit aller Seele. Das ist das, wenn mich manchmal jemand fragt, was ist deine Berufung? Ich finde, das ist meine erste und größte Berufung, die ich habe. Meinen Gott, meinen Herrn zu lieben, ganzer Seele, ganzer Kraft und allem, was ich bin. Das ist die Berufung schlechthin. Das ist Weg Gottes beschreiten. Was will Gott von mir? Wie ist er? Und was ist richtig bei ihm? Und was ist aber auch nicht richtig bei ihm? Und ich glaube, Gottes Wege zu beschreiten, machen wir uns nichts vor. Das kann in der heutigen Zeit manchmal sehr unangenehm werden. Dann sagt vielleicht jemand was, ich mache das nicht. Und jemand sagt, hör mal zu, ist doch überhaupt gar kein Problem, kannst doch mal machen. Also bei der Steuer, ob du das jetzt angibst oder nicht, sieht doch eh keiner. Aber Gottes Weg zu beschreiten ist hier ehrlich zu bleiben. Also du bist ja altmodisch. Ist ja komisch. Versicherung. Mensch, du hast so viel Beiträge bezahlt. Jetzt kriegst du mal was zurück von dem, was du da bezahlt hast. Doch egal, komm, ich stell dir das aus. Gottes Wege beschreiten heißt, ich bleibe bei der Wahrheit. Und das kann manchmal bedeuten, dass wir dann in Schwierigkeiten kommen. Heißt aber nicht, dass dieses glücklich zu sein, die Nähe bei Gott, heißt nicht, dass es immer einfach ist. Wir verwechseln das manchmal. Wenn wir glücklich lesen, dann ist das so ein Gefühl, ne? Alles, ach, ist einfach schön, es läuft, Sonne strahlt, Gehalt ist immer pünktlich, Konto ist voll, Menschen sind lieb, ich schwebe so auf Wolke 7. Das heißt es nicht. Sondern es heißt, die Nähe Gottes zu erleben, das ist das, was mir Glück schenkt. Weil es meine größte Berufung ist. Und da kriege ich Kraft für das, was schwer ist. Natürlich, Gott hat ja gesagt, ich bin bei euch. Also tut er das ja auch. Und er gibt die Kraft, er gibt die Weisheit. Der Heilige Geist wirkt in uns, schenkt uns Weisheit und Erkenntnis. Und die brauchen wir, um die Zeiten zu durchstehen, wo das Beschreiten der Wege Gottes nicht immer nur eitler Sonnenschein ist. War es aber in der Bibel auch nicht. Schauen wir uns doch die Apostel an. Wie viele sind eines natürlichen Todes gestorben? Wie viele der Jünger? Jesus selbst, würde ich sagen, sein Ende war nicht unbedingt von Glück geprägt oder von dem Gefühl des Glücks. Und doch war es richtig. Und er ist in der Nähe Gottes geblieben. Und jetzt mit Freude die Gebote halten, das finde ich ja am allerbesten. Ich glaube, hier geht es um eine innere Haltung. Hier geht es nicht darum, dass ich immer Friede, Freude, Eierkuchen lebe. Da geht es auch nicht, dass ich immer mit so einem leichten Grinsen auf dem Gesicht durchs Leben laufe. Das ist nicht gefordert. Aber meine eigene innere Haltung den Geboten Gesetzes, den Geboten Gottes gegenüber, das ist doch, wo es darauf ankommt. Ist es was, wo ich glaube, dass es mich niederdrückt und dass Gott mich nur knechten will und irgendwie es nicht gut mit mir meint und da oben im Himmel sitzt und sagt, na, mach mal und jetzt hast du da wieder versemmelt und das hast du auch nicht hingekriegt? Dann wird es schwierig mit dieser Freude. Ne? Dann ist es eher Angst. Dann ist es, oh, hey, also der da im Himmel, ehrlich. Ne? Aber so ist Gott ja gar nicht. Und die Gebote, die er gibt, sind ja nicht, um uns niederzudrücken, sondern genau das Gegenteil. Sie richten uns auf hin zu ihm. Und dieses Aufgerichtetwerden von Gott, diese Würde, die er uns als Mensch zuspricht, darüber kann ich mich doch freuen. Ich kann mich doch darüber freuen, wie Gott mich sieht und was er zu mir sagt und wie er ist. Das ist doch Freude. Und die kann ich sogar empfinden, wenn es mir nicht gut geht. Denn Gott bleibt derselbe. Er ist unveränderlich. In seiner Treue, in seiner Gnade, in seiner Hilfe, in seiner Liebe. Er ist der Versorger, egal wie. Und ich glaube, das fällt uns oft schwer. Wenn es rundherum schwierig ist, dann ist irgendwie plötzlich keine Freude mehr da. Probiert es doch mal aus. Wenn es euch das nächste Mal nicht gut geht und ihr irgendwie bedrückt seid, versucht es doch mal, an was zu denken, wo ihr Freude über Gott empfindet, weil er so ist, wie er ist. Vielleicht ist es Psalm 23, ne, der ja zutiefst tröstlich ist. Daran zu denken und guckt mal, was es mit eurer Seele macht. Und das, finde ich, ist Gebote mit Freuden halten, weil ich erkenne, dass sie letztendlich zutiefst Gottes Liebe zu mir widerspiegeln. Und nichts Böses tun, Wege Gottes beschreiten und mit Freude die Gebote halten, führt letztendlich, du darfst gerne, da fehlt da was, okay, führt letztendlich zu genau dem, nämlich glücklich zu sein durch das Halten der Gebote Gottes. Und jetzt kommt der letzte Punkt. Wir haben also gesagt, glücklich zu sein, weil wir die Gebote halten. Tun wir es, indem wir nichts Böses tun, indem wir die Wege Gottes beschreiten und indem wir uns freuen über die Gebote. Und dann kommt dieser Vers, der mich am meisten an diesem Psalm bis jetzt beeindruckt oder auch, wo ich gemerkt habe, das ist was, was ich mir als Gebet genommen habe. Den Weg der Treue habe ich erwählt. Ich habe vor mich gestellt deine Bestimmungen. Ich halte an deinen Zeugnissen fest. Herr, lass mich nicht beschämt werden. Den Weg deiner Gebote werde ich laufen, denn du machst mir das Herz weit. Ich glaube, wenn wir uns das als Gebet nehmen, stellt euch vor, ihr würdet das immer und immer wieder beten. Das ist eine Riesenherausforderung. Den Weg der Treue. Diese Treue beinhaltet, dass wir eine Festigkeit haben. Ich kann schlecht treu sein. Wenn wir verheiratet sind, dann versprechen wir uns die Treue. Und die ist nicht mal so und mal so, ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Heute bin ich dir ein bisschen treu, morgen bin ich dir mehr treu, also heute bin ich mal gar nicht treu. Das funktioniert nicht. Das ist das Gegenteil von Treue. Treue heißt, ich stehe zu dem, ich halte daran fest, unabhängig davon, wie es mir geht, unabhängig davon, ob ich mich jetzt so fühle oder nicht. Ich bleibe zuverlässig. Was bedeutet es Gott gegenüber? Was bedeutet es, wenn ich sage, ich als Mensch habe diesen Weg erwählt? Das heißt, hier ist eine Entscheidung getroffen worden. Ich habe ihn erwählt. Ich habe mich entschieden, an deinen Geboten und Gesetzen festzuhalten. Komme, was da wolle. Und diese Haltung lesen wir immer wieder in der Bibel. Ganz für mich immer sehr präsent, ich habe da auch schon mal drüber gepredigt, Esther, komme ich um, so komme ich um. Maria, Herr, dein Wille geschehe, egal wie es mir dabei geht. Paulus, der sein Leben völlig verändert hat. Also diese Treue wird, wenn wir uns die biblische Geschichte ansehen, von Gott gesehen und aus seiner Art und in seinem Denken belohnt. Also wenn ich bete, ich habe den Weg der Treue erwählt, sage ich auch gleichzeitig damit ja und ich halte an deinen Geboten fest. Ich mache sie mir zu meiner Lebensaufgabe, daran festzuhalten. Das könnte man auch als Glaubensreife beschreiben, die daraus wächst. Als Mündigkeit im Glauben. Das wäre den Weg der Treue. Ich habe vor mich gestellt deine Bestimmung. Das ist ja auch sowas, ne? Also ich habe vor mich gestellt, das heißt, ich nehme dieses Buch und ich arbeite damit, ich lebe damit. Das ist mein Wegweiser, nichts anderes. Jetzt kann man natürlich in der heutigen Zeit sagen, ehrlich, also ganz im Ernst, jetzt nur mit der Bibel, ist aber schon ein bisschen eng, was du da machst. Ist es das? Oder wie kann es sein, dass jemand anderes sagt, mich an die Gebote Gottes zu halten, ist das, was Glück bringt? Und wir sagen heute eher, na, weiß nicht, ob das alles noch so passt. Ich glaube, wieder, wenn Gott sich nicht verändert hat, was er versprochen hat, dann passt das noch. Natürlich müssen wir heute keine Opfer mehr bringen. Ja? Das Halten der Gebote Gottes steht im 1. Johannes, ist heute höher als Brandopfer. Da sehen wir, früher mussten die Menschen Brandopfer halten. Heute ist es das Gebot, halte an Gott fest, liebe Gott. Diese Bestimmungen habe ich vor mir aufgestellt, so sagt der Psalmist. Ich halte an deinen Zeugnissen fest. Du hast eben gesagt, wir haben alle schon was mit Gott erlebt. Das sind die Zeugnisse Gottes. Denken wir daran, wenn es mal wieder schlecht läuft, das, wo er sich uns schon gezeigt hat, wo er sich uns schon als der treue Gott bewiesen hat? Nehme ich das, wenn es mal wieder nicht rund läuft und sage, und weil ich das erlebt habe, halte ich daran fest, egal wie. Ist herausfordernd, gar keine Frage. Den Weg deiner Gebote werde ich laufen, denn du machst mir das Herz weit. Ich glaube, damit Gott mein Herz weit machen kann, braucht es meine prinzipielle Erlaubnis, dass er das darf. Ganz oft hätten wir es gerne so, dass es so ein Automatismus ist. Ne? Also du machst es schon und ich muss eigentlich gar nichts dafür tun. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht. Gott wird uns nie überreden. Er wird uns auch nicht zwingen, irgendwas zu machen. Aber er wünscht es sich, dass unser Herz offen ist für sein Wirken. Und da, wo es ist, da, wo wir uns nach ihm aussehnen, nach ihm ausstrecken, nach ihm fragen, ihn bitten, da wird er da sein. Und da werden wir, wo wir unser Herz weit machen, da wird er eintreten. Du hast meine Füße auf weiten Raum gestellt. Das heißt, da ist ganz viel Platz, um mit Gott Erlebnisse zu machen. Aber wir müssen uns darauf einlassen. Um diesen Weg der Treue zu beschreiten, braucht es die generelle Offenheit, dass Gottes Bestimmungen für mich in meinem Leben maßgeblich sind. Wie wäre es, wenn wir diesen Vers, den Weg der Treue habe ich erwählt, als unser Gebet machen würden für eine gewisse Zeit. Und das immer und immer wieder beten. Und irgendwann beim nächsten Bibelgespräch oder bei euer Nachmittag, den ihr habt, Begegnungskaffee, mal darüber redet. Was habt ihr denn erlebt mit diesem Psalm? Hat es was verändert? Hat es eure Sichtweise verändert? Hat es euer Herz verändert? Deshalb auf der nächsten Folie, welchen Weg wählst du? So hat die Predigt begonnen. Wählst du den Weg der Freude an den Bestimmungen Gottes? Oder merkst du vielleicht heute Morgen, boah, Bestimmungen, Gebote Gottes, das fällt mir irgendwie noch schwer. Da brauche ich noch ein bisschen mehr. Das macht mir Angst. Ich kann mit dem Wort vielleicht nicht. Dann widme dich dem mal. Immer mit diesem Gedanken, das, was Gott sagt, ist, weil er will, dass es uns gut geht, nicht, weil er uns quälen will. Wählst du den Weg des sich Öffnens für Gottes Wirken durch sein Wort? Ist Gottes Wort für dich maßgeblich? Wählst du den Weg der Treue, der Zuverlässigkeit Gott gegenüber, des Festhaltens, auch wenn es manchmal außenrum ganz anders aussieht? Denn glücklich sind die Menschen, die ihr Leben aufrichtig leben, die das Gesetz des Herrn befolgen. Glücklich sind die, die sich an seine Weisungen halten und ihn von ganzem Herzen suchen. Vater, ich danke dir, dass du heute noch derselbe bist und dass deine Zusagen sich nicht verändert haben. Danke, dass wir in dir unser Glück finden dürfen, dass du alles dafür getan hast. Du hast uns den Vater gezeigt. Du hast uns das Vaterherz Gottes gezeigt in deinem Sohn. Und wir dürfen frei und ohne Angst vor dich kommen, ausprobieren, mit dir leben, Erfahrungen machen, dich bitten, uns zu helfen, wo wir was nicht verstehen und mutig den Weg der Treue beschreiten, um dir nahe zu sein. So hilf uns im Alltag, in jedem Moment unseres Lebens, dass du durch uns wirkst, dass du unsere Gedanken leitest. Herr, was in uns ist, das noch nicht so ist, wie du es möchtest oder wonach du dich sehnst, wie du uns siehst, Herr, das nimm weg und setze ein, was in deinen Augen gut und richtig ist, sodass wir in dieser Welt Zeugnisse sein können für dich und das Glück, das du uns schenkst, aus uns herausstrahlt und andere Menschen fragen werden lässt, warum wir so sind und warum wir so leben dürfen. Herr, danke für diese Zuversicht, die du uns schenkst. Danke für dieses große Geschenk, das du uns gemacht hast. Und dass du treu an unserer Seite bleibst. Amen.